Apropos Psychologie.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Apropos Psychologie. Und heute zu einem Thema, das man sonst eher Kindern zuordnet, ADHS, die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, die als neurologische Entwicklungsstörung definiert ist und meist bis zum 12. Lebensjahr diagnostiziert wird. Früher wurde das unruhige und unkonzentrierte Kind als Zappelphilipp abgetan, doch ADHS kann auch erst im Erwachsenenalter erkannt werden, so wie das bei Anja Mattausch war, die mit etwa 30 Jahren eher zufällig die Diagnose bekam und sich ab da so sehr ins Thema vertiefte, dass sie die heutige Wirtschaftspsychologin als Coach für Stressbewältigung, Alltagsmanagement und Psychoedukation speziell für Frauen mit ADHS tätig ist. Ja, und sie möchte ich heute befragen, was denn da an Rat getan ist. Ja, hallo Frau Mattausch.
Ja, hallo Frau Heyer. Ja,
ganz meinerseits. Ja, ADHS, das klingt ja zunächst, ich sage es in Anführungszeichen, nach Kinderkrankheiten, aber Sie haben es ja selbst erfahren. Das bekommen auch oder haben auch Erwachsene. Wie wurde das bei Ihnen denn diagnostiziert? Wie haben Sie es festgestellt?
Oh je, ja, das ist eine lange Geschichte tatsächlich, wie für viele Frauen, muss ich dazu sagen, mit ADHS, erwachsene Frauen mit ADHS. Oder um mal den Bogen zu schlagen, man kriegt das nicht halt erst im Erwachsenenalter. Man hat ein ADHS-Gehirn oder man hat es halt nicht von Anfang an. Und bei Frauen wird es halt später erkannt, weil sich da oftmals die Symptome nicht so deutlich zeigen. Wie bei vielen Frauen war es auch bei mir so, dass ich im Leidensweg, kann man durchaus nennen, mit Erschöpfungsdepressionen und Burnout immer wiederkehrend hatte und die Ursache tatsächlich von der medizinischen Seite oder von der therapeutischen Unterstützung nicht erkannt wurde, sondern eine Freundin von mir, die tatsächlich als Kind schon diagnostiziert wurde, irgendwann mal gesagt hat, hey, lass dich doch mal da drauf checken. Und ich habe das in dem Moment tatsächlich auch nicht innerlich ernst genommen. Also ich habe es mir nicht vorstellen können, aber ich hatte so einen großen Leidensdruck, dass ich gesagt habe, gut, dann lassen wir
alles
das mal
ausprobieren,
angucken.
Ne? Alles andenken, alles genau. Ja.
Genau. Und dann kam das dabei raus, zu meinem Erstaunen, aber auch Erleichterung. Genau,
aber das, da ja, das hat letztendlich hat das doch auch Jahre gedauert, sag ich mal, bis sie das wirklich so. Ja gut, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß ja nicht, dass es das ist, deswegen man probiert erstmal alles aus, ne?
Ja, und wie Sie schon gesagt haben, also langsam ändert sich auch das Bild von ADHS weg von der Kinderkrankheit hin zu einem So-Sein von Kind bis ins Erwachsenealter.
Nach der Diagnose ging es ja auch nicht sofort weiter, ne? Sie haben ja dann auch gesagt, so ein bisschen Therapie hier, ein bisschen Mindset-Arbeit da, Glaubenssätze auflösen. Da kommt dann die mühsame Suche nach brauchbaren Informationen hinzu. Ne? Was ist denn da das Problem? Genau. Eben weil das wirklich so wissenschaftlich auch einfach noch nicht so on top ist für Erwachsene? Oder?
Ja, genau, ist wissenschaftlich noch nicht so. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich habe meine Informationen viel aus dem englisch-amerikanischen Raum. Da sind sie schon ein bisschen weiter mit der Akzeptanz und Entwicklung zum Thema ADHS bei Erwachsenen. Genau, und deshalb gestaltet sich die Suche mühselig, weil man erst nicht so richtig weiß, wonach man suchen soll und ja, Informationen halt wenig Informationen gab. Und dann arbeitet man mit dem, was da ist und das ist so klassisch, ne? Du musst nur mehr wollen, Mindset-Arbeit oder löst mal deine Glaubenssätze auf, aber das klappt bei der neurologischen Veränderung nicht so gut, ne? Das ist ja dann auch frustrierend für viele. Ja, für mich war es
ja jetzt mal, ich hatte mal vor über 20 Jahren eine ehemalige Schulfreundin, deren erstes Kind, an ihrem ersten Kind wurde auch ADHS diagnostiziert. Und das hat dann über Jahre Ritalin bekommen, bis dann die Sache so einen fahlen Beigeschmack bekam und man eben feststellte, dass es ohne besser ging. So, ich möchte jetzt auf Über- oder Fehldiagnose ansprechen. Ja, wie kann man da überhaupt unterscheiden? Ne, ist das ein lebhaftes Temperament oder ist das tatsächlich eine psychische, ist es tatsächlich eine Störung.
Ja, es ist besonders bei Kindern immer schwierig abzugrenzen. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit Erwachsenen, kann da auch nur begrenzt was dazu sagen. Es ist halt viel die Beobachtung und auch die Kommunikation mit dem Kind. Also das Fragen stellen, was ist denn wirklich schwierig, was fällt dir schwer an bestimmten Dingen, was frustriert dich? Da genau hingucken und hinhören. Ne? Es ist, und gemeinsam schauen, gibt es andere Wege, wo es dir leichter fallen könnte. Ne? Ist es jetzt einfach, ist es das Thema oder ist es die Art und Weise in der Schule zum Beispiel, wie Stoff aufgenommen werden soll oder wieder verarbeitet werden muss. Es ist ja ein intensives Auseinandersetzen mit dem eigenen Kind, zusammen mit dem Kind. Ja. Ne? Das zieht sich dann für Erwachsene auch weiter. Ja,
ja, das Hingucken. Können Sie denn einmal für uns ADHS kurz definieren? Ist das eine Verhaltensstörung oder ist es keine Verhaltensstörung? Was ist das?
Ja, es gibt unterschiedliche Definitionen, je nachdem, wo man hinguckt. Also generell die Ursache von ADHS ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn, mit der man also auf die Welt kommt und die sich tendenziell, je nachdem, wie auch der Lebensstandard ist, beziehungsweise Ernährung, Stressmanagement etc., ob das gut ist, ob sich die Symptome verstärken oder ob sie managebar bleiben. Also es ist keine psychologische Störung, die man auf der psychologischen Ebene sich drauf schafft oder durch Erfahrung erlangt, sondern es ist erstmal da und kann entweder sich verschlimmern durch bestimmte Einflussfaktoren oder auf einem Level bleiben, dass es nicht ganz so schwer
fällt. Also tatsächlich neurologisch bedingt. Aber Sie sagen auch, ich meine, wir hatten vorhin schon mal das Ritalin erwähnt, aber Sie sagen auch, es geht ohne Medikamente, zumindest ansatzweise?
Ja, die Antwort kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Es kommt sehr auf das Umfeld und die Anforderungen des alltäglichen Lebens drauf an, in welcher Lebenssituation befinde ich mich, habe ich genug Freiraum, Flexibilität und Strukturen, um gut durchzukommen. Ohne Medikation reicht es, einige Veränderungen im Alltag zu etablieren und dann wird es handelbar oder es sind halt tendenziell nicht so gute Umweltfaktoren da. Das heißt, um sich selbst einfach leichter zu machen und gut durchzukommen, wäre der erste Schritt da vielleicht Medikation. Ne? Also ich möchte, es ist nicht das Allheilmittel, aber es ist auch nicht,
es kann auch nicht verteufeln. Sein, ne? Was sind denn so wirklich typische Symptome, die ADHS bei Frauen kennzeichnen?
Ja, wie zeigt sich es am häufigsten, ist es das Energiemanagement und die schnelle Erschöpfung. Das ist eigentlich das, worüber die meisten Frauen dann irgendwann in Richtung ADHS-Diagnose sich bewegen. Dass einfach alles sehr viel anstrengender und sehr viel
Energie kostet. Aber auch, weil sie so viel machen?
So viel gleichzeitig machen höchstwahrscheinlich auch, ne, weil so ein bisschen die innere Struktur fehlt. Man muss sich aber auch vorstellen, oder ich vergleiche es ganz gern mal so, man fährt auf der Autobahn ziemlich schnell, das Auto, die Achse ist aber kaputt und zieht immer in Richtung Leitplanke und ich muss ganz, ganz fest immer das Lenkrad festhalten, um auf der Spur zu bleiben. Ne, diese Anstrengung, geradeaus Pläne zu verfolgen oder seine Zeit im Blick zu halten, das kostet, das ist nicht die Natur des ADHS-Gehirns, das möchte überall hin und nicht geradeaus. Und der Versuch, diese Richtung zu halten, kostet tendenziell viel mehr Energie, als es, wie wir sagen, ein neurotypischer aufwenden muss.
Warum muss man denn überhaupt zwischen den Geschlechtern unterscheiden? Was ist anders bei den Männern?
Es ist so, dass die weiblichen Hormone einen großen Einfluss auch auf die ADHS-Symptomatik haben. Das heißt, über den Zyklus hinweg ändert sich der Schweregrad der ADHS-Symptome. Das macht es zum einen schwieriger zu diagnostizieren. Also tendenziell gibt es auch erstmal andere Diagnosen, weil es kein stabiles Symptombild gibt. Über einen kurzen Zeitraum, wenn man sich das länger anschaut, sieht man quasi diese Schwankung dann doch deutlicher. Und ja, das macht es zum einen für die Frau schwieriger zu managen, das macht es für die Diagnose schwieriger. Und ja, wir kennen das alle, jede Frau merkt ihre Schwankungen über den Zyklus hinweg. Und das ist mit ADHS halt nochmal einen Zacken schärfer. Ja, das Zweite ist so das Thema Emotion und das vielleicht tendenziell stärkere Bedürfnis von Frauen an soziale Sicherheit und sich in Beziehungen gut und sicher zu fühlen, was es manche ADHS-Symptome durchaus schwieriger machen und da auch nochmal ein höherer Leidensdruck entsteht. Aber auch Sozialisierung oder ich merke einfach, dass Männer eher dahin tendieren, tatsächlich Dinge auch abzugeben, zu delegieren oder Dienstleistungen tatsächlich in Anspruch zu nehmen für bestimmte Dinge. Ja. Und sich dann intuitiv einfach bestimmte Dinge, die ihnen nicht so leicht fallen, einfach externalisieren, während Frauen eher den Anspruch haben, alles selber machen und können zu wollen, zu müssen. Ne? Das ist eine.
Ja, es hat sich nicht geändert. Ne? Genau. Ich habe mir tatsächlich diese Frage notiert, welche Probleme sich denn mit ADHS auch im sozialen Umfeld ergeben können. Ne? Wenn wir jetzt mal so außerhalb der Partnerschaft, außerhalb einer Beziehung gucken, wie ist das so mit Familie, mit Freunden?
Ja, viele Frauen merken tatsächlich auch, wenn sie in der Verantwortung oder in der Mutterrolle sind, dass es nochmal sehr viel anstrengender ist, jetzt noch auf einen zweiten Menschen aufzupassen. Für sich alleine klappt es immer ganz gut, dann die Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung und auch den Kindern eine bestimmte Struktur geben zu können im Alltag, ist dann nochmal ein sehr, sehr großer Faktor, wo Frauen mit ADHS dann merken, gut, da kommen sie sehr stark an ihre Grenzen oder es fällt ihnen halt deutlich, es ist für jede Frau eine Herausforderung, aber es ist dann da nochmal deutlich schwieriger für sie.
Ja, Sie haben auch gerade den Begriff Struktur öfter erwähnt. Ist dieses Strukturgeben in den Alltag, ist das so eine Strategie?
Ja, das ist Struktur ist ein ganz großes Wort im Kontext ADHS, ne? So dann auch für viele gar nicht mehr so positiv behaftet, wenn sie das hören. Aber ja, es gilt, bestimmte Leitplanken im Leben sich zu erschaffen, die einem in der Richtung halten. Also strukturgebende Elemente, sage ich jetzt mal, es kann von Arbeit sein oder Unterstützung von Familienangehörigen, die da immer mal wieder gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Also Struktur ist ein Wort, was sich in jedem Leben aber auch anders zeigt. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen mit ADHS und es ist sehr individuell aufzubauen und anzupassen. Ja.
Sie haben so sechs Bausteine für ein selbstwertvolles Leben als Frau mit ADHS formuliert. Können wir da mal so drei, vier vielleicht herausnehmen?
Ja, sehr gerne.
So, ich glaube, die Psychoedukation, die gehört auch dazu.
Ja, Psychoedukation ist für mich eins der obersten Elemente, mal wirklich zu verstehen, was heißt das jetzt, ADHS zu haben. Auch hier in unserem Gespräch in dem Rahmen kann ich das gar nicht so richtig erklären, dass es so verständlich wird, aber sich mit den Symptomen auseinanderzusetzen, gerade wenn eine Spätdiagnose erfolgt hat, weil viele der Dinge, die ADHS-Symptome sind, auch als Persönlichkeitsmerkmal irgendwann für sich verstanden werden und das aufzudröseln. Also wirklich zu verstehen, was macht das ADHS auch auf Empfindungen, meine Gedanken, meine Wahrnehmung, wie ich die Dinge erlebe und warum versteht mich vielleicht auch jemand nicht so gut oder warum verstehe ich andere Dinge nicht so gut. Das ist sehr, sehr wichtig, um dann auch irgendwann auf Punkt 3, auf Akzeptanz und liebevolle Anerkennung zu kommen, sich selbst gegenüber. Genau, deshalb ist Psychoedukation.
Ja, ich habe jetzt gerade so Edukation, dieses Wort Erziehung, was da so drin steckt, ne, dass ich mich, dass ich, aber das ist wahrscheinlich so gemeint, dass ich mich selber auch, dass ich mich mit dieser Störung anerkenne, ne, dass ich das akzeptiere.
Ja, dass ich das von mir als, das klingt ein bisschen schräg vielleicht, aber dass ich das von mir als Persönlichkeit mal loslösen kann, wo ist gerade das ADHS am Werk quasi und was bin ich als Beispiel. Viele Menschen mit ADHS sagen mir, sie haben keine Willenskraft, ne? Ihnen fehlt es an Willenskraft und das wird so als psychologische Fähigkeit angesehen, aber es ist etwas anderes, einen Willen zu entwickeln und in Motivation und Antrieb zu kommen mit ADHS als ohne ADHS. Ja. Und das mal zu verstehen, um freundlicher mit sich sein zu können. Ne, dass das ganz doll wollen in dem Fall
nicht hilft,
mit unserem Hirn nicht ausreicht. Ja.
Aber Sie haben vorhin dieses Bild so aufgezeigt mit dem Auto, was man immer wieder in die Spur rücken muss. Ne? Dass es ein viel, viel größerer Energieaufwand bedeutet. Ja, also das heißt, also ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, weil das heißt letztendlich, man kann auch gar nicht so viel machen. Man hat natürlich tausend Dinge im Kopf, aber letztendlich dirigieren kann man das gar nicht so, ne? Weil man weiß, das wird man alles gar nicht schaffen.
Ja, ganz genau. Das ist das. ADHS heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Und wir leiden nicht an dem Aufmerksamkeitsdefizit. Genau. Also wir haben ganz viel Aufmerksamkeit. Wir können sie nur schlecht willentlich lenken, beziehungsweise mit einem enormeren Aufwand, ne? Diese Dinge zu lenken. Genau. Das heißt, es gilt immer so ein bisschen Workarounds für bestimmte Sachen zu finden, Dinge einfach anders anzugehen und nicht von sich zu erwarten, diesen linearen Weg geradeaus gehen zu müssen, sondern immer wieder drauf zurückzukommen sozusagen.
Und die Dinge anders anzugehen, jetzt kommen wir mal sozusagen zu den Strategien nochmal. Was können Sie tun oder wie ist es bei Ihnen, was machen Sie? Welche Methoden gibt es da?
Oh, Methoden gibt es ganz, ganz viele, genau. Es geht immer rauszufinden, welche passt für mich und in meinen Alltag, in mein Leben. Also als grundlegend gilt es, irgendwie die Zeit fühlbar zu machen für jeden ADHSler, also Zeitblindheit. Nein. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff schon mal über den Weg gelaufen ist, genau. Also wir alle können die Uhr lesen, aber haben kein gutes Gefühl für das, was es heißt, wenn die Zeit vergeht. Also vom Empfinden her, für uns ist immer jetzt und alles, was nicht jetzt ist, ist irgendwann. Und solche Dinge fühlbar, erkennbar zu machen mit Kalender, verschiedenen Timersystemen, um im Zeitgefühl zu bleiben, ist zum Beispiel eine der wichtigsten Strategien für ADHS, für ein Symptom, nämlich der Zeitblindheit, ne? Und welche konkreten Kalender, Uhren, Timer das sind, das muss man dann auch immer gucken, was in den Alltag, in die individuelle Anwendung passt. Da würde ich gar nicht sagen, gibt es die eine gute Lösung. Das muss erarbeitet werden.
Können Sie noch
werden.
Eine erwähnen?
Geben Sie mir einen kleinen Hinweis. Ich habe natürlich viele Ideen.
Sie sagten gerade das mit dem Zeitgefühl, ne? Aber das Thema Struktur hatten wir ja vorhin schon, ne? Genau. Ich will noch mal so auf diese soziale Komponente. Gibt es da irgendwie wie teilen Sie sich mit, wenn zum Beispiel auch Fremden gegenüber, die Sie ja auch so noch gar nicht einordnen können? Benennen Sie das? Sagen Sie, bitte, ich brauche da jetzt ein bisschen mehr Zeit? Oder ja, wie gehen Sie damit um?
Also ob ich das ADHS ganz offen benenne, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Vertrauen ich beim Gegenüber schenke. Einfach auch aus dem Hintergrund, dass, wie Sie gesagt haben, für noch nicht allen Menschen genau klar ist, was ADHS ist und das eher zu noch mehr Missverständnissen als Klärung führen kann, wenn ich jemandem sage, ich habe ADHS und der aber eher einen Zappelphilipp im Kopf hat und vielleicht auch gar nicht so das Interesse dran hat, das wirklich zu verstehen. Also ich benenne es selten, dass es ADHS ist, aber ich benenne meine Herausforderung. Ich sage, ich brauche jetzt einen kleinen Moment. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen abschweife, hol mich gerne ab, wenn es dir zu viel ist. Also eher über die Symptome und Herausforderungen kommuniziere ich, wie mir geholfen werden kann oder wie man zusammenfindet, ohne jetzt genau das in Anführungsstrichen
zu nennen. Wie kann Ihnen denn geholfen werden?
Ja, wie kann mir geholfen werden, indem ich sage, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, seien Sie gut, helfen Sie mir auf dem Weg oder helfen Sie mir, die Entscheidung zu treffen, wo ich jetzt vielleicht ansetzen kann. Ne?
Ich komme jetzt nochmal auf die Struktur zurück. Heißt das auch so Einkaufslisten, alles, was Sie, brauchen Sie das? Sind das auch Hilfen für Sie im Alltag?
In jedem Fall. Also alles, was externalisiert werden kann, das heißt irgendwo festgehalten, was ich mir nicht im Kopf merken oder sortieren muss, wird outgesourced in entweder ein digitales Tool oder auf ein Blatt Papier.
Hilft Ihnen denn auch so ein bisschen der, ich sag mal, mentale Rückzug, so diese Intervention oder so Imaginationsreisen, Meditation, ist das auch etwas für Sie oder ist das eher etwas, wo Sie dann wirklich sagen, nee, das halte ich nicht aus?
Ganz unterschiedlich. Ich habe aber die Erfahrung, oder ich für mich selbst merke, zur Ruhe komme ich eher über den Körper, also in einer Aktivität, die mich nicht unbedingt aufdreht, aber die zum Beispiel im Yoga, die mich zu einer bestimmten Form von Konzentration zwingt, also Konzentration auf meinem Körper, dass ich aus dem Kopf rauskomme. So beschreiben mir das auch die meisten Frauen mit ADHS, dass eine moderate körperliche Aktivität eher für Entspannung sorgt als mentale Arbeit, weil es, wie gesagt, so schwer ist, diese Gedanken zu sammeln und zu halten. Also es fühlt sich anstrengender an, im Kopf zu arbeiten, statt mit dem mithilfe des Körpers
verstehe ich. Ruhe zu finden. Und als moderate körperliche Aktion, das könnte jetzt zum Beispiel... Ja, Sie sagten Yoga oder auch, weiß ich nicht, Radfahren. Was kann das sein?
Genau, Yoga, Radfahren, Joggen. Ich glaube, das darf jeder, das ist auch ganz, ganz wichtig im Rahmen von ADHS, zu sagen, welche Sportart du ausführst, das muss zu dir selber passen, die Art der Bewegung, da musst du Freude dran haben und dich nicht noch dazu zu zwingen. Also da auch gern immer mal wechseln, das muss nicht das Gleiche sein, nur dass Bewegung ein fester Bestandteil des Alltags, des Lebens ist, weil das eine Form, die einfachste Form für uns ist, im Kopf ein bisschen Ruhe zu bekommen.
Sie haben auch einen Test entwickelt, ne, an dem man erkennen kann, ob man denn vielleicht ADHS-affin ist oder nicht.
Genau. Ja, das ist ein kleiner Fragebogen. Ganz wichtig ist mir hier zu sagen, dass der weder ein diagnostisches Verfahren imitiert noch ersetzt. Das ist einfach ein Fragebogen, der die Fragen so formuliert, dass sie eher für Frauen nachvollziehbar sind, für den Alltag einer jungen Frau, einer Frau, die im Leben steht, da die regulären Tests oder die Tests, die man sonst so findet, eher ja auf tatsächlich Jugendliche oder auch das männliche ADHS.
Können Sie mal eine Frage benennen?
Genau.
Ach, haben Sie denn nicht? Okay.
Oh, ich habe sie tatsächlich.
Alles in Ordnung.
Nicht im Kopf.
Genau. Ja, weil Sie haben auch so ein Motto, ne? Das lautet: Mach es dir so einfach wie möglich. Führe ein Leben mit nur so vielen Entscheidungshürden, wie es wirklich nötig ist.
Genau. Ja, das tendiert auch oft generell, bin ich der Meinung, dass ein tendenziell minimalistischerer Lebensstil für ADHS hilfreicher ist, einfach weniger Dinge zu organisieren, zu sortieren und in Ordnung zu halten und auch diese Entscheidungshürden, wir können nicht so gut priorisieren mit ADHS und umso mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, umso schwieriger mache ich mir das Leben, und stehe vor, das sind alles diese kleinen Dinge, die so energieraubend sind.
Aber was finde ich interessant, dass Sie sagen, Ihnen fällt es schwer zu priorisieren. Deswegen auch alle möglichen Hilfen, die Ihnen dabei helfen, ne? Wie Liste machen, Pro, Contra, alles, was ich brauche. Ja. Ja, Frau Mattausch, ich fand es total interessant, einmal so aus Ihrer ganz persönlichen Sichtweise über ADHS beim Erwachsenen zu erfahren, aber auch eben diesen fachlichen Ansatz so zu verfolgen. Fand ich total schön von Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben fürs Gespräch, dass ich Sie da einmal fragen durfte. Ja.
Ja. Ja, herzlichen Dank, dass ich darüber berichten darf. Ja. Also es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass auch ADHS speziell bei Frauen einfach ernster genommen wird.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich kann nur sagen, danke für diesen Einblick, liebe Frau Mattausch. ADHS bei Erwachsenen, wie geht man damit um und wie zeigt sich das überhaupt? Ich hatte mich vorher tatsächlich nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und das Gespräch hat mich doch nun wirklich dafür sensibilisiert. Und ja, ich hoffe, du konntest auch etwas davon mitnehmen. Gib mir gerne Feedback auf blogweise.junfermann.de. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich Acht. Deine Marion.